das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Schönen guten Abend. Eine Gesellschaft in Schockstarre. Diesen Eindruck konnte man in den letzten Wochen angesichts rechtspopulistischer Demonstrationen in Dresden und anderswo gewinnen. Spätestens heute hat sich das in Köln geändert. Auf Initiative von Künstlern und bekannten Musikern setzten heute rund 15.000 Menschen in der Kölner Innenstadt ein Zeichen gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Rechtsextremismus und Gewalt. Ausgerechnet in der liberalen und bunten Stadt Köln hatten am 26. Oktober Hooligans und Rechtsextreme gewaltsam demonstriert. Dabei wurde auch die Polizei angegriffen und mehrere Beamte wurden dabei verletzt. Auch darauf sollte die heutige Demonstration eine überzeugende Antwort sein. Gudrun Engel.
Bunt statt braun. Ein deutliches Zeichen gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Gruppierungen wie Hogesa oder Pegida. Stattdessen Trommeln für Toleranz und Weltoffenheit. Politische Parteien, Gewerkschaften, Fußballfans, die Kirchen und die türkischen Gemeinden haben ein breites Bündnis geschaffen. Zu der Demonstration hatte eine Initiative Kölner Künstler aufgerufen.
Die Leute sollen über dieses ganze Thema wirklich vernünftig nachdenken, sich nicht manipulieren lassen, nicht irgendwelchen Rattenfängern auf den Leim gehen.
Keine Nazis auf unsere Plätze. Wir müssen einfach ganz klar und deutlich machen, dass wir unsere Straßen eben nicht den gewalttätigen Menschen überlassen. Wir sind ganz klar und eindeutig gegen jede Form von Gewalt.
Mit der gleichen Motivation gingen heute auch in Forra in Mittelfranken die Menschen auf die Straße, bildeten eine Menschenkette um die Flüchtlingsunterkunft in ihrem Dorf, die bei einem Brandanschlag zerstört wurde. Solidarität gegen Fremdenhass. Symbolisches Zusammenstehen in Zeiten, in denen extremistische Gruppierungen Ängste schüren und versuchen, einen Keil in die Mitte der Gesellschaft zu treiben.
Eigentlich geht es nicht um den Islam und das Problem mit der Überfremdung, sondern es ist eigentlich ganz platte Fremdenfeindlichkeit. Da geht es darum, Muslime als eine Art Rasse auszumachen, diese mit irgendwelchen Stereotypen zu überziehen. Der Muslim ist per se gewaltaffin oder sonst irgendwelche Stereotypen und dann eben Stimmung gegen diese Personengruppe zu machen.
Gegen Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz sind heute mehr als 15.000 Menschen auf die Straßen gegangen. Gemeinsam und geschlossen, um ein friedliches Signal gegen rechts zu setzen.
Sind die zahlreichen Verhaftungen auch von Journalisten heute in der Türkei der Versuch, Opposition und kritische Presse auszuschalten? Oder ist die türkische Regierung tatsächlich einem weit verzweigten Netzwerk auf der Spur, das einen Putsch gegen sie und gegen den türkischen Präsidenten Recep Erdogan plant? Die türkische Regierung verweist auf den inzwischen mit Erdogan verfeindeten Prediger Gülen, der in den USA lebt und angeblich ein Komplott gegen den Staat organisiert. Die EU-Spitze sieht die heutige Aktion als, wie sie sagt, Verstoß gegen europäische Werte. Der deutsche Grünchef Özdemir sagt, die Türkei entferne sich von der Demokratie. Martin Weiß.
Ekrem Dumanli hatte es geahnt, dass die Polizei kommen wird. Auf Twitter hatte ein Whistleblower bereits vor Tagen von Aktionen gegen regierungskritische Journalisten gewarnt. Heute Morgen schlug die Polizei landesweit zu und verhaftete auch den Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung Zaman. Das ist ein Anschlag auf die Medien, es ist ein Anschlag gegen die Freiheit, die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit. Eine Mediengruppe, zu der auch Zaman gehört, sowie eine große Bank und verschiedene Bildungseinrichtungen sollen der sogenannten Gülen-Bewegung nahestehen. Benannt ist sie nach dem islamischen Prediger Fethullah Gülen, der seit Jahren in den USA lebt. Lange galten Gülen und Präsident Erdogan als Weggefährten, jetzt sind sie erbitterte Feinde. Erdogan wirft Gülen vor einem Jahr für Ermittlungen gegen die Familie Erdogans und Ministersöhne gesorgt zu haben. Heute schlug der Präsident zurück. Der türkische Ministerpräsident verteidigte die Aktion. Wir hatten gegenüber keiner Gruppe Vorurteile, aber sie sind in die Bürokratie eingedrungen und haben der gewählten Regierung den Krieg erklärt. Sie haben den Staatsapparat unterwandert und die geheimsten Sachen des Staates abgehört. Sie haben gegen den Geheimdienst Operationen ausgeführt und Lastwagen mit Hilfsgütern nach Syrien der Weltöffentlichkeit präsentiert, als wären es Waffen. Im ganzen Land kam es zeitgleich zu Polizeiaktionen, bei denen mehr als 30 regierungskritische Journalisten, Polizisten und Staatsanwälte verhaftet wurden. Damit hatte Erdogan seine Drohung wahrgemacht, er werde das Gülen-Netzwerk bis in die letzten Winkel verfolgen und zerstören.
Japan, das galt lange Zeit als das Vorbild für Dynamik und als das Land am Berg Fuji, wo die Technik von morgen herkommt, doch davon träumen die Menschen dort jetzt nur noch. Und das, obwohl die japanische Notenbank in letzter Zeit Geld druckte, bis sprichwörtlich die Maschinen heiß liefen, und das tat sie, damit die Regierung mit öffentlichen Ausgaben und kräftigen Subventionen der Wirtschaft auf die Sprünge helfen konnte. Ausgedacht hat sich dieses Programm Ministerpräsident Shinzo Abe. Der Wirtschaft hat es nicht viel geholfen. Abe aber schon, denn heute gewann er die vorgezogenen Parlamentswahlen eindeutig. Uwe Schwering.
Japan. Keine Industrienation hat größere Sorgen. Rasante Vergreisung, horrende Staatsschulden, ökonomischer Stillstand. Da muss es ihn doch geben, den Wettlauf um Ideen, den Spurt zur Urne. Doch wer kommt und wählt? Sehr häufig heute in Japan niemand. Ich bin erleichtert, dass wir unsere Koalition mit der Kometo-Partei fortsetzen können. Aber dieses Mandat ist auch eine große Verantwortung. Und ob. Denn unter der Quasi-Alleinherrschaft der LDP ist nicht nur der Wähler sanft entschlafen, auch die auf Pump finanzierten Sozialkassen kollabieren. Die Regierung braucht also Bares. Doch erhöht sie die Steuern, stockt der Konsum. Und schon herrscht Rezession. So geschehen im April. Mir ist bewusst, dass viele noch nicht von meiner Politik profitieren. Es ist daher meine Pflicht, auch diesen Menschen meine Politik zu erklären. Versuchen wir es mal. Der Verbrauch in Japan lahmt seit Jahren. Die Preise sinken, Deflation. Der Staat kontert mit Konjunkturhilfen und neuen Schulden. Abe und die Zentralbank fluten das Land mit so viel Geld wie nie zuvor, genannt Abenomics. Was fehlt, sind echte Reformen. Doch davor haben im lobbyverseuchten Japan alle Angst, selbst Wahlsieger.
Ich fürchte, dass die LDP sehr zufrieden mit dem Ergebnis sein wird und der Druck darauf, jetzt tatsächlich auch schwierige Reformen im Gesundheitssystem, in der Landwirtschaft, beim Öffnen der Wirtschaft durch Freihandelsabkommen, sehr, sehr schwierig umzusetzen sein werden.
Viel vom billigen Geld landet übrigens am Aktienmarkt. Der steigt. Doch nur jeder fünfte Japaner hält Aktien. Die Reichen werden reicher, der große Rest nicht. Japan tritt auf der Stelle, auch unter Abe.
Nach zähem Ringen hat sich die UN-Klimakonferenz in Lima auf erste Eckpunkte für einen Weltklimavertrag geeinigt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakers.
In der peruanischen Hauptstadt Lima haben sich die Vertreter von 195 Staaten unter anderem darauf verständigt, bis Ende März nationale Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen vorzulegen. Der Kompromiss soll den Weg für ein verbindliches Abkommen ebnen, das im kommenden Jahr in Paris beschlossen werden soll. Umweltschützer kritisieren den Entwurf als zu vage. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Hartmann bestreitet, seinen früheren Parteifreund Edati vor möglichen Ermittlungen wegen Kinderpornografie gewarnt zu haben. Edati hatte mitgeteilt, Hartmann habe ihn vor einem Jahr über Erkenntnisse des BKA informiert und sich dabei auf den damaligen Präsidenten Zirke bezogen. Hartmann erklärte dagegen, Edati habe mit ihm zwar über seine Befürchtung gesprochen, gegen ihn könne ermittelt werden, keineswegs aber habe er Hartmann dabei Informationen von Zirke weitergegeben. Die Internationale Liga für Menschenrechte hat den früheren US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden mit der Karl von Ossietzky-Medaille ausgezeichnet. Snowden wurde aus Russland live zugeschaltet, wo er Asyl genießt. Auch seine Mitstreiter, die Dokumentarfilmerin Poitras und der Journalist Greenwald, wurden geehrt. Zur Begründung hieß es, mit den Enthüllungen der drei sei die umfangreichste verdachtsunabhängige Überwachung aller Zeiten aufgedeckt worden. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Andreas Schockenhoff ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Er gehörte seit 1990 dem Bundestag an. Als langjähriger Koordinator für die deutsch-russische Zusammenarbeit setzte Schockenhoff sich kritisch mit der Politik des russischen Präsidenten Putin auseinander. Soweit der Nachrichtenüberblick. Und jetzt geht es zunächst weiter mit Thomas Roth.
Ja, vielen Dank, Judith. Aber nur ganz kurz mit mir, denn wir kommen zum Sport. Die Fußball-Bundesliga, die ist natürlich zweigeteilt inzwischen. Es gibt auf der einen Seite die Bayern aus München und es gibt den Rest. Spannend ist natürlich der Abstiegskampf, aber natürlich auch der Kampf um die Champions-League-Plätze, Oskar Gundel.
Ja, und da hat es der VfL Wolfsburg verpasst, sich ein bisschen abzusetzen. Gegen Aufsteiger Paderborn reichte es trotz deutlicher Überlegenheit nur zu einem Unentschieden. Und dafür gab es zwei Gründe. Der VfL hatte eine katastrophale Chancenverwertung und der SC Paderborn einen überragenden Keeper. Für die Zuschauer war es ein absolut packendes und nervenaufreibendes Spiel. Für Paderborn ein toller Punktgewinn und für Wolfsburg eine gefühlte Niederlage. Dementsprechend waren die Niedersachsen sauer auf sich selbst, aber auch auf jemand anderen.
Von wegen Augen zu, Hand weg. Das ist doch alles viel zu aufregend. Und wie sie sich aufregen, nicht nur der Ball wird mit Füßen getreten, da wird fleißig gezetert und gemotzt. Gegen den Schiri, Manuel Gräfe. Der wird belagert. Es wird erzählt und getextet, gefleht und gebettelt. Aufregend.
Ja, natürlich waren sehr viele strittige, enge Entscheidungen dabei, die wir, denke ich, anders beurteilt hätten gesehen wollen. Und das hat er nicht gemacht.
Also er, Schiedsrichter Gräfe, der vollkommen richtig liegt in Spielminute 17, als Paderborns Rafael López Gómez den Ball ins eigene Tor befördert. Ein zweifelsfreies Eigentor, nichts zu kritisieren für VfL-Trainer Dieter Hecking. Unterkante Latte, drin ist er. Und Wolfsburgs Fans prima drauf, zunächst. Bis nach einer knappen halben Stunde der Schiris Pfeife pfeift. Elfmeter. Kollektives Paderborner Unverständnis, aber alles völlig in Ordnung, denn Bas Dost wird von Strudig gehalten. Den Elfer kann Gräfe geben, den gibt er und Perisic vergibt ihn. Tolle Parade von Lukas Kruse im Tor des Aufsteigers. 14 Minuten später, 2:0 Wolfsburg. Bas Dost, der Niederländer, trifft auf Manuel Gräfe, Stürmerfoul, so die Geste. Gibt's nicht, meinen die einen, bravo die anderen. Fehlentscheidung, darf hier einmal festgehalten werden. Ein zarter Wischer, mehr nicht, alles regulär. Statt 2:0 weiter nur 1:0 für den VfL Wolfsburg. Deren Innenverteidiger Naldo die gelbe Karte erhält. Foulspiel im Strafraum, ein bisschen ziehen und zerren, das Knie im Gesicht des Gegenspielers. Elfmeter, in Ordnung. Alban Meher, 1:1, 51. Minute. Und weiter Aufregendes auf der anderen Seite. Bas Dost, weggerempelt. Klare Elfmeter, nix da, meint Manuel Gräfe. Aber
es geht nicht nur um diese Sachen. Wir müssen dieses Spiel normalerweise mit 4-5-0 gewinnen.
Naja, 4-5-1 vielleicht. Lattenschuss, Bas Dost. Der Tabellenzweite drückt, vergibt hochkarätige Chancen. Denn Paderborn hat den Kruse im Tor. Lukas Kruse wirft sich in die Bälle, fliegt durch den Strafraum und rettet dem Sportclub Paderborn von 1907 ein überaus glückliches 1:1.
Ja, bei mir braucht sich keiner bedanken. Ist schön, wenn man auch mal angeschossen wird und der Truppe ein bisschen was zurückgeben kann. Und von daher, wie gesagt, ich freue mich einfach, dass wir einen Punkt mitgenommen haben.
Was andere wiederum erheblich ärgert. Nicht zuletzt Ärger über sich selbst bei aller Aufregung.
Mit in den Champions-League-Topf wollen auch Borussia Mönchengladbach und Leverkusen. Aber auch das Rhein-Derby endete nur unentschieden. Und das Remis fühlte sich für beide ganz unterschiedlich an. Gladbach freut sich über den Punkt, Leverkusen dagegen hadert, weil Bayer für sein aufwendiges und teilweise wirklich mitreißendes Spiel mal wieder nicht belohnt wurde.
Leverkusens Trainer Roger Schmidt wusste ganz genau, wer den Sieg seiner Elf verhindert hatte. Ruhl Brauers war Gladbachs Bester. An der ersten Szene der weißen Borussia war der Niederländer aber noch nicht beteiligt. Wunderbarer Konter, Hermann, Kruse, wieder Hermann, 7. Minute. Kein Team vergibt mehr Großchancen in der Liga als Mönchengladbach. Bayer wie immer möglichst nah am 16er des Gegners. Kießling, Çalhanoğlu. 1:0 Leverkusen nach 18 Minuten. Brauers und Dominguez greifen beide nicht ein. Sommer überrascht. Ein Ausnahmetor durch einen echten Ausnahmespieler.
Seine Position war eigentlich schlecht, fand ich den Winkel, der war eigentlich nicht sehr gut. Und dann schießt er zwischen zwei durch, über mich drüber. Ich muss es nochmal anschauen, vielleicht stehe ich einen Schritt zu weit vorne. Ja.
Vorne steht Bayer eigentlich immer. Dauerpressing aus Prinzip auch heute gegen Gladbach. Dass daraus viel zu wenig Tore entstehen, das nervt inzwischen aber alle Beteiligten.
Ich würde mir einfach wünschen, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr aus dem machen, was die Mannschaft da leistet auf dem Platz. Ich glaube, wir betreiben einen Riesenaufwand, spielen mit sehr viel Leidenschaft, sehr offensiv. Und ich glaube einfach daran, dass der Fußball gerecht ist und dann irgendwann das auch belohnt wird.
Das könnte allerdings noch eine Weile dauern bei solchen Unachtsamkeiten. Ruhl Brauers, die Lücke, glücklicher Ausgleich durch den Aushilfsinnenverteidiger der Borussia. Zu alt, zu langsam, zu unbeweglich, die Zweifel an seiner Person einfach mal weggejubelt.
Ich bin natürlich froh, dass ich es 1-1 gemacht habe und dass wir einen Punkt mitnehmen. Dann denke ich, können wir zufrieden drüber sein. So, ja, ich bin, denke ich, glücklich.
Dabei hätte dieser Ruhl Brauers heute sogar der Matchwinner sein können. 55. Minute, Janschke Brauers, komische Flugkurve.
Ja, sah, denke ich, einfach raus, als es war, aber trotzdem musste er rein. Ich kam nicht gut mehr am Ball, nur mit der Spitze. Und dann ja, habe ich dem zu viel unterm Ball getroffen, ist er über das Tor gegangen. Das ist schade, aber ja.
Und am Ende dann wieder Bayer. Mehr Spielanteile, mehr Torschüsse, mehr Angriffsmut. Alles weggegrätscht vom 33-jährigen Ruhl Brauers.
Wenn man älter wird, haben wir auch mehr Erfahrung. So. Von daher ist das auch wieder ein Vorteil. Und ich glaube, in der Innenverteidigung passt das, denke ich, gut, wenn man da auch Erfahrung hat. So. Von daher sehe ich das nicht so als ein Problem.
Und heute war er das Problem von Bayer Leverkusen.
Und wir schauen auf die Tabelle. Herbstmeister Bayern schon 9 Punkte vor den zweitplatzierten Wolfsburgern. Dahinter 3 Mannschaften punktgleich. Leverkusen, Mönchengladbach und Augsburg. Schalke ist 6. Die zweite Hälfte wird angeführt von Paderborn, dann Köln, Mainz, Berlin und Hamburg. In der Abstiegszone Dortmund, Bremen und Schlusslicht Stuttgart. Tja, die Fußballer müssen noch 2-mal ran in der nächsten Woche. Dann beginnt endlich die wohlverdiente Winterpause. Der Wintersport dagegen nimmt jetzt erst richtig Fahrt auf, wenn denn das Wetter mitspielt. Die Weltcup-Premiere der Skispringer im russischen Nischni Tagil musste wegen eines unberechenbaren Windes abgebrochen werden. Das war gut für den deutschen Severin Freund. Ihm reichte dadurch ein Traumsprung zum Sieg heute. Felix Neureuther dagegen fehlte nur eine Zehntelsekunde für Platz 1. Beim Slalom-Weltcup im schwedischen Ore führte er zwar nach dem ersten Durchgang, musste sich im zweiten Lauf allerdings dem starken Österreicher Marcel Hirscher geschlagen geben. Und auch für die Biathleten war es ein erfolgreicher Sonntag. Simon Schemp landete, genau wie Felix Neureuther, auf dem 2. Platz.
Nur einer war besser, der Franzose Martin Foucault. Aber auch Simon Schemp hatte zum Abschluss des Weltcups in Hochfilzen ein großes Rennen abgeliefert. Als 2. der Sprints vor 2 Tagen mit der Startnummer 2 gestartet, lief Schemp von Beginn an in der Spitzengruppe. Die Entscheidung dann beim 4. Schießen. Schemp setzt auch den letzten von insgesamt 20 Schüssen ins Schwarze und der Weg ist frei für einen Lauf auf das Podest. Nur Martin Foucault blieb auch fehlerfrei und war auf der Strecke der schnellere Mann. Der Franzose holt sich den Sieg vor Simon Schemp und dem Slowenen Jakob Fack. Das deutsche Team hinterließ beim Weltcup in Hochfilzen auch dank Simon Schemp einen ganz starken Eindruck.
Und uns bleibt noch das Wetter und natürlich die hartnäckige Frage an Sven Plöger. Ich weiß, es ist hartnäckig. Gibt's Chancen, Schnee, Weihnachten in Kurzform?
Ja, also in dieser Zeit, in diesen Tagen, Thomas, kann ich damit leben, mit dieser Hartnäckigkeit. Ende August habe ich vielleicht ein bisschen mehr Probleme. Jetzt gucken wir sofort auf den 15-Tage-Trend und das ist Berlin. Und man sieht auch, die 51. Kalenderwoche des Jahres 2014 wird vor allen Dingen dann ab Donnerstag, Freitag mit Wind nochmal richtig warm, 12, 13 Grad. Und hier liegen die Weihnachtstage. Das sind in Berlin Werte von 7 oder 8 Grad. Also, Thomas, da ergibt sich dann relativ automatisch keine weiße Weihnacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich da noch was Grundlegendes ändert, ist eher gering fürs Flachland. Morgen Vormittag im Süden noch eine Front, dann kommt von Westen eine neue. Anfangs sogar mal gefrierender Regen oder Schneeregen möglich, dann werden die Temperaturen steigen. Später von Westen Schauer, die Front kommt in die Mitte voran. Im Süden lässt der Regen nach, Temperaturen dort 8 bis 12 Grad, wieder richtig warm, sonst 4 bis 8. Und das sind die Aussichten für den Dienstag, auch wechselvoll, mild und immer wieder Regen. Dieser Regen wird sich am Mittwoch dann sogar noch verstärken und es wird milder. Irgendwie erinnert uns dieser Dezember aber bisher ganz schön an den letzten ausgefallenen Winter, würde ich sagen.
Dann leben wir doch jetzt erstmal damit. Vielen Dank, lieber Sven, meine Damen und Herren. Das waren die Tagesthemen. Hier folgt das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente, das ich Ihnen gerne empfehle. Die nächste Tagesschau informiert Sie um 1.50 Uhr. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle hier Pina Atalay. Ihnen eine schöne Woche, guten Start dahin und kommen Sie gut durch die Nacht.